Deutschlandfunk. Streitkultur.
Die sozialen Medien sind immer wieder im Zentrum von Kritik. Hass und Hetze gedeihen dort besonders gut. Echokammern bilden sich. Menschen werden per Online-Mobbing mundtot gemacht oder aufgestachelt, andere mundtot zu machen oder mehr. Frances Haugen, ehemalige Produktmanagerin bei Facebook, wurde kürzlich sogar gefragt, ob ihr früherer Arbeitgeber Blut an seinen Händen habe.
Facebook has known for a long time the choices it made to optimize for profit.
Facebook weiß schon lange, dass seine Entscheidungen, um den Profit zu maximieren, Menschen wehtut, sie zu Selbstmorden beitragen, es ethnische Konflikte anheizt auf der Welt. Also ja, Facebook hat Blut an seinen Händen.
Ein bitteres Fazit. Gleichzeitig aber muss man konstatieren, sind Facebook, Twitter und wie sie alle heißen, zu wichtigen, für manche die einzigen Informationskanäle geworden. Sie helfen, unbequeme Wahrheiten an die Öffentlichkeit zu bringen. Und sie helfen, politische Anliegen zu kanalisieren und ihnen gesellschaftliche Schlagkraft zu verleihen. Denken wir nur an die Twitter-Hashtags MeToo oder Black Lives Matter. Also wo viel Licht ist, ist viel Schatten. In der Streitkultur fragen wir heute, ob man auf Social Media ernsthaft politisch diskutieren kann. Oder nicht. Mein Name ist Brigitte Beetz und unsere Gäste heute sind beides Menschen, die sich beruflich mit den Mechanismen und Auswirkungen beschäftigen, die die digitale Transformation mit sich bringt. Da ist zum einen sage ich die Titel ihrer ganzen akademischen Schönheit, Dr. Svenja Schäfer, Postdoktorandin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien. Guten Tag, Frau Schäfer.
Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Und auf der anderen Seite, auch örtlich, ist aus Hamburg zugeschaltet Dr. Jan-Henrik Schmidt, leitender Wissenschaftler für digitale, interaktive Medien und politische Kommunikation am Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Dankeschön, moin moin.
Sie sagen ja, Social Media ist ein ernstzunehmendes Medium für politische Debatten. Warum?
Das liegt daran, was Sie in der Anmoderation auch schon angesprochen hatten, dass soziale Medien die Hürden senken, dass sich Menschen in öffentliche Debatten einklinken können. Nicht nur als jemand, der Sachen liest und findet in den sozialen Medien, sondern auch als jemand, der spricht. Also die sozialen Medien haben gerade marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen viele Möglichkeiten an die Hand gegeben, ihre eigene Stimme zu Gehör zu bringen und damit auf Themen aufmerksam zu machen oder Anliegen zu äußern, Meinungen zu äußern, die es vielleicht nicht durch die Filter der journalistischen Medien schaffen. In der Hinsicht erweitern soziale Medien also sozusagen die Vielfalt und auch politische Debatten.
Haben Sie da ein paar Beispiele für uns?
Ja, auch das hatten Sie gerade schon genannt, die Dinge, die wir mit Hashtags wie Black Lives Matter zum Beispiel verbinden oder MeToo, sind Beispiele dafür, wie Personen, also zum Beispiel Farbige oder auch Frauen, die Missbrauchserfahrungen machen mussten, über diese Erfahrungen sprechen konnten, dass sie also thematisieren konnten, was ihnen widerfahren ist, dass sie widersprechen konnten dem, was vielleicht so sonst in der Gesellschaft so als Konsens gilt. Und dadurch wurde unsere gesellschaftliche Debatte über Themen wie Rassismus, Alltagsrassismus, aber auch alltägliche sexuelle Belästigung oder sexueller Missbrauch, wurde erweitert. In der Hinsicht haben wir also als Gesellschaft davon profitiert, dass die sozialen Medien hier niedrigere Hürden für die Teilhabe an der gesellschaftlichen Öffentlichkeit errichten.
Das hört sich ja eigentlich ziemlich gut an. Frau Schäfer, Sie sind aber nicht so ganz überzeugt von der Sinnhaftigkeit politischer Debatten auf Social Media. Wieso?
Das stimmt. Also ich würde im Anbetracht des Status quo, den wir aktuell vorfinden, zwar das Potenzial sehen, das gerade angesprochen wurde, dass politische Debatten gestartet werden können, die sonst wahrscheinlich nicht gestartet werden würden und dass auch Personen mit ganz unterschiedlichem Background, die sich wahrscheinlich im realen Leben nicht begegnen, Austausch betreiben können, was ja sehr fruchtbar sein kann. Aktuell scheitert es aber an zwei Punkten aus meiner Sicht. Das betrifft zum einen die Inklusion. Also aktuell sehen wir einfach, dass sich sehr wenige und auch für die Gesellschaft nicht repräsentative Menschen online einbringen, wodurch eben sehr extreme Meinungen sehr laut werden und eben schnell Eskalation auch zu beobachten ist. Und zum Zweiten auch die Diskursqualität, die eben online sehr häufig zu wünschen übrig lässt. Häufig stehen Meinungen einfach nebeneinander, es wird wenig aufeinander eingegangen. Und wir sind uns ja auch bewusst, dass Dinge wie Hate Speech oder Inzivilität, normverletzendes Verhalten was man eben sehr stark auch auf sozialen Medien beobachten kann.
Wer wird denn besonders exkludiert? Also wer bringt sich da gar nicht mehr ein, weil er vielleicht oder sie keine Lust hat oder vielleicht auch zu sensibel ist?
Also generell ist es so, dass die Beteiligungsquote von Internetnutzern bei ungefähr 10% liegt. Das bedeutet, dass die allermeisten eben sich gar nicht äußern online oder auf sozialen Medien. Und die, die das tun, sind vor allem Menschen, die sich politisch rechts oder links sehr stark an den Extremen bewegen. Das bedeutet, dass sich beobachten lässt, dass sich die politische Mitte sehr stark zurückzieht oder auch Personen mit gemäßigten Meinungen. Und das hängt auch mit der Diskursqualität zusammen. Man sieht eben, dass der Ton sehr rau ist und sieht dann eben oder möchte sich dann nicht mehr an so einer Art Diskussion beteiligen.
Das bedeutet ja aber wirklich, dass sich nur Menschen einbringen, die sehr eindeutige Meinungen haben. Und das ist ja eigentlich das, was man für eine politische Debatte gar nicht unbedingt brauchen kann. Denn wir wollen ja eigentlich alle, dass sich Kompromisse finden lassen, Herr Schmidt.
Das ist richtig, genau. So unserem Ideal von gesellschaftlicher Debatte, von verständigungsorientiertem Austausch, dem liegt auch dieses Ziel dahinter, dass Menschen auch bereit sind, sich von Gegenargumenten überzeugen zu lassen. Dass sie also nicht auf ihrer einmal vorgefassten Meinung beharren, sondern ja vielleicht auch darauf eingehen, wenn ein Gegenargument kommt, bereit sind, ihre Positionen zu revidieren oder eben Kompromisse zu schließen. Das sind nun, mag schon sagen, fast psychologische Eigenschaften von Menschen, die natürlich nicht jeder Mensch im gleichen Maße hat. Das kann man, glaube ich, den sozialen Medien da auch nicht zum Vorwurf machen, dass Menschen vielleicht dazu tendieren, auch sozusagen einmal bei bestehenden Meinungen zu bleiben, jetzt sozusagen nicht ständig auch Fakten und Gegenargumente zu prüfen und sozusagen so richtig dem Ideal nach sozusagen ständig auf der Suche nach Verbesserungen der eigenen Position zu sein. Ob nun soziale Medien der Ort sind, wo dieser verständigungsorientierte Austausch gut funktioniert, mag man auch gut bezweifeln. Also das war jetzt kompliziert ausgedrückt, um zu sagen, es gibt natürlich viele Stellen der sozialen Medien, wo Menschen ganz anders miteinander umgehen. Wir hatten die Beispiele ja schon gehört. Aber ich würde das eben nicht pauschal sagen. Ich denke, dass man schon Stellen findet in den sozialen Medien, auch auf Plattformen wie Facebook oder Twitter meinetwegen, aber vielleicht auch in der Wikipedia, wo Menschen Unterschiede in ihren Auffassungen, in ihren Meinungen, in ihren Ansichten eben dann doch verständigungsorientiert konstruktiv austauschen. Es liegt also nicht an den sozialen Medien an sich, wenn mein Dialog und Austausch scheitert.
Aber was ist dann anders dort?
Verschiedene Dinge. Das eine ist sicherlich, hat sicherlich was mit den Personen zu tun, die in dann solche Gespräche eintreten. Frau Schäfer hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass dass Diskurse oft geprägt sind von denen, die besonders meinungsstark, vielleicht auch politisch, ideologisch sozusagen sehr fest an einer bestimmten Stelle stehen. Wir finden aber sozusagen im Verborgenen, im Kleinen, haben wir natürlich in den sozialen Medien auch den Austausch zwischen Freunden, zwischen Nachbarn, zwischen ehemaligen Schulfreunden, die sich eben nicht so unversöhnlich gegenüberstehen. Das ist also das eine, welche Personen, also es kommt eben darauf an, welche Personen man bei welchen Themen, bei welchen Streitfällen man in den Blick nimmt. Das andere hat was mit den Rahmenbedingungen, sozusagen mit den geltenden Regeln und Normen zu tun. Wenn wir zum Beispiel die Wikipedia als ein Beispiel nehmen, wo auch politische Debatten geführt würden, wenn es zum Beispiel um bestimmte Artikel geht und die Art, wie die Artikel bestimmte politische Themen darstellen, dann finden dort auch Diskussionen der Personen statt, die sich an diese Artikel schreiben. Die sind dann sozusagen auf einer anderen Seite ausgelagert. Und bei der Wikipedia gelten gewisse Regeln und Konventionen, die ein bisschen so diesem Ideal des verständigungsorientierten Austausches folgen, dass man eben bestimmte Behauptungen mit Quellen belegen muss, dass man anderen zuhört, auf Argumente eingeht. Auch das ist folgt nicht immer dem Ideal, aber hier haben sich Regeln herausgebildet, bestimmte Normen und Erwartungen, die Kommunikation oder in dem Fall eben politische Debatten strukturieren.
Ich glaube, dass das Problem bei dieser Frage auch ein bisschen ist, dass es nicht die politische Debatte und nicht das soziale Medium gibt, sondern dass natürlich die unterschiedlichen Plattformen auch ganz unterschiedliche Dynamiken und auch Beteiligungsformen anregen. Und ich denke, dass auf Wikipedia das ja eher darauf ausgelegt ist, faktenbasiert Informationen zu übermitteln, natürlich die Diskussion eine ganz andere ist als auf Facebook oder auf Twitter, wo man eben in sehr kurzen Kommentaren sehr meinungsbasiert sich austauscht und da eben auch häufig sich beteiligt, weil man eben streitlustig ist und vielleicht auch provozieren möchte. Und dadurch entstehen dann natürlich ganz andere Diskursqualitäten, die in dem einen Fall, also in Sachen in Facebook und oft auch bei Twitter, oft sehr destruktive Züge annehmen. Wobei natürlich auch immer da Diskussionen sich entfachen, die den einzelnen Teilnehmern oder auch denen, die das lesen, was bringen. Also ich glaube, man muss diese Frage wahrscheinlich auch sehr differenziert betrachten oder genau eingrenzen, worüber man konkret spricht.
Aber warum eskalieren die Debatten dann eigentlich immer so extrem?
Also ich glaube, das liegt zum einen daran, was wir schon angesprochen haben, wer sich beteiligt und aus welchen Motiven. Zum anderen liegt es daran, dass es eben sehr verkürzt alles ist. dann ist es auch so, dass auch Leute teilnehmen, die nicht unbedingt informiert sind um die Themen, um die es gerade geht. Und dann wird es halt schnell sehr hitzig. Und dann haben wir natürlich auch einen Austausch, der komplett computervermittelt stattfindet. Das heißt, Personen stehen sich nicht gegenüber. Und dadurch hat man natürlich auch eine ganz andere Hemmschwelle, Eskalationen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern vielleicht sie auch konfrontativ zu suchen. Und dadurch ist zum Beispiel der Diskurs online immer sehr viel hitziger, als wenn das von Person zu Person im realen Leben stattfinden würde.
Es gibt eben bestimmte Akteure, denen geht es bewusst und strategisch gerade nicht um die Verständigung und um das Kompromisse, sondern das sind, wir bezeichnen die im Netz dann zum Beispiel als Trolle. Das sind Akteure, die möchten Kommunikation stören, die möchten provozieren, die möchten sozusagen aus Spaß an der Freude Leute zur Weißglut bringen. Und wir haben Akteure, die strategisch Desinformation betreiben, denen es also darum geht, ja auch zu verwirren, vielleicht Zwietracht zu säen, das Misstrauen auch in öffentliche Debatten zu steigern und Vertrauen in demokratische Institutionen zu unterhöhlen. Auch diese Akteure bedienen sich ja der sozialen Medien. Manchmal nicht immer ganz klar erkennbar für uns von außen, aber das trägt eben auch mit dazu bei, dass die Debatten in sozialen Medien, die wir so beobachten, oft auch so unbefriedigend und teilweise auch so schmerzhaft anzusehen sind, weil es da um andere Dinge geht als um Verständigung.
Aber wenn Sie sagen, man kann trotzdem dort Debatten führen, wie würde das denn praktisch laufen? Wie machen Sie das selber? Sollte man dann die Trolle einfach ignorieren? Also die Vernünftigen müssen dann die Trolle einfach ignorieren und kommen darüber möglicherweise in eine Debatte hinein?
Bei Trollen tatsächlich, also auch bei Äußerungen, denen es erkennbar nur darum geht, sozusagen da jetzt eben zu provozieren, da ist in der Tat das Ignorieren oft das Einfachste. Es gibt diesen geflügelten Spruch, don't feed the trolls, also Trolle füttert man nicht, man belohnt dieses Stören von Kommunikation nicht mit zusätzlicher Aufmerksamkeit, weil man dadurch im Prinzip nur die nächste Reaktion selber wieder provoziert. Sag mal, ich gehe jetzt mal auf die Metaebene. Was, glaube ich, wichtig ist, dass man gerade, wenn man an Orten ist, die man selber in gewisser Weise kontrollieren kann. Sprich, man ist vielleicht auf seiner eigenen Facebook-Seite oder man hat was selber getwittert oder auf Instagram gepostet und muss sich mit Reaktionen aussetzen. Da kann man ja relativ klar auch die eigenen Erwartungen und Positionen klar machen. So nach dem Motto, wenn du hier auf meine Tweets oder in meinem Instagram-Profil kommentierst, dann bitte nach meinen Regeln. Das heißt, man kann auch als einzelne Person, vielleicht auch als Politikerin oder Politiker, als Partei bestimmte Regeln aufsetzen und dann aber auch klar und wenn das transparent ist, kann man auch sagen, so, ne, du hast da, auf dich antworte ich nicht, du beteiligst dich hier nicht verständigungsorientiert. Schwieriger ist es dann, wenn man sich sozusagen auf, in Anführungsstrichen, öffentliche Orte in den sozialen Medien begibt, also auf Seiten, die von anderen Akteuren angeboten sind, auf irgendwelchen, bei YouTube-Videos kommentiert, wo man selber auch nur einer unter vielen ist. Da kann es manchmal schon helfen, andere sozusagen daran zu erinnern, so nach dem Motto, ich bitte dich, können wir jetzt bitte sachlich über eine Sache sprechen oder du musst jetzt hier nicht provozieren. Da ist die Erfolgsgarantie aber niedriger. Da wird es dann interessant, welche Regeln die Betreiber der Plattform selber aufstellen, um zumindest die extremen Formen von inziviler, hasserfüllter Kommunikation etc. zu regulieren. Dann sind wir so im Bereich der allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Community Guidelines etc.
Das ist auch eine Frage, wenn man sich anschaut, wie viele Kommentare täglich hinterlassen werden, inwiefern das leistbar ist auf eine Art und Weise, die wirklich produktiv ist. Ich meine, im Prinzip kann man über unterschiedliche Akteure nachdenken, die hier sich beteiligen sollten. Einmal die Nutzer selbst. Also natürlich kann man auch als Nutzer oder als Nutzerin, der oder die was beobachtet, eingreifen, indem man zum Beispiel den Diskurs wieder versucht, zurück auf eine faktenbasiertere Ebene zu bringen, indem man widerspricht und damit sichtbar macht, dass eben diese Meinung, die da geteilt wird oder auch diese Falschinformationen, nicht das ist, was jetzt alle anderen Diskussionsteilnehmer abnicken und damit ja auch so ein bisschen dem still zustimmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Frage von Moderation, was ja im Moment auch sehr viel diskutiert wird, dass im Prinzip, wenn man eine Plattform oder einen Bereich anbietet unter einem Post, in dem sich Menschen austauschen können, dann muss man ja auch das überwachen und versuchen, da einzuschreiten, wenn es eskaliert, was vielleicht noch intensiver betrieben werden muss, als es aktuell passiert. Meine Beobachtung ist auch, dass zum Beispiel auf Nachrichtenseiten, auf denen der Kommentarbereich zum Beispiel über eine Freigabe von Moderatorinnen und Moderatoren überwacht wird, dass hier eine ganz andere und viel bessere Diskursqualität zu beobachten ist. Das hat natürlich auch Nachteile, weil hier ja häufig auch über die Einschränkung von Meinungsfreiheit dann diskutiert wird. Und es ist sicherlich alles nicht sehr einfach zu organisieren. Aber ich glaube, dass der aktuelle, sehr freie Diskurs, den man auf den sozialen Medien hat, glaube ich, nimmt einfach sehr viele Züge an, die demokratieschädigend sind.
Und ich frage mich, ob die Tatsache, dass Sie, Frau Schäfer, unsere Ausgangsfrage, nämlich ob man auf Social Media politische Debatten führen kann, eher verneinen, während Herr Schmidt sie eher bejaht, auch mit ihrem Geschlecht zu tun hat. Denn Frauen haben es ja auf Social Media sehr schwer, zu Wort zu kommen oder ziehen sich auch gleichwohl zurück. Sehen Sie das auch so, Herr Schmidt?
Ja, ob das die Erklärung für meine sozusagen eher optimistische Position ist, das weiß ich nicht, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Dass es Geschlechtsunterschiede nicht nur in der Nutzung, sondern auch so im Kommunikationsstil gibt, die nun nicht deterministisch sind, so nach dem Motto, jeder Mann auf Twitter diskutiert so und jede Frau auf Facebook so, aber so als Tendenzen, die sich dann statistisch finden, das teile ich absolut. Und ich vermute, das kann ich jetzt nicht mit Studien belegen, aber es ist so mein Eindruck, dass wir auch gerade, wenn wir die wirklich grenzüberschreitenden, die verletzenden Äußerungen, wirklich richtige Formen von Hassrede, von Beleidigung, von Verunglimpfung sehen, dass die wahrscheinlich tendenziell eher von männlichen Nutzern ausgeübt werden. Aber auch das ist eben nicht sozusagen nicht deterministisch. Ne? Wird dann auch immer Gegenbeispiele finden, wo vielleicht auch sogar in rein männlichen Gemeinschaften trotzdem natürlich ein konstruktiver Diskurs stattfindet.
Ich habe den Eindruck, es fällt mir zum Beispiel schwerer als früher, mich auf gegensätzliche Meinung einzulassen, auch in privaten Diskussionen. Sie beide als Expertin und Expertin. Hängt das auch mit Social Media zusammen, dass unsere Diskussionskultur so gelitten hat?
Ich bin da grundsätzlich immer ein bisschen skeptisch, nun so breite gesellschaftliche Veränderungen sozusagen auf Medientechnologien, in dem Fall auf soziale Medien zurückzuführen. Jetzt mal zugespitzt gesagt, ich glaube nicht, dass sich alles Übel der Gegenwart eben darauf zurückführen lässt, dass wir jetzt soziale Medien haben. Ne? So, das haben Sie vielleicht auch so nicht gemeint, aber das schwingt da manchmal mit, ne? Dass man so, wenn wir Facebook und Twitter, wenn es nicht gäbe, wäre alles besser. Das stimmt natürlich auch nicht. Ob die Bereitschaft jetzt selber oder der Wille oder die Fähigkeit, sozusagen Widerspruch zu ertragen, dadurch gelitten hat, weiß ich nicht. Ich hätte da jetzt tatsächlich eher so die Erklärung, dass wir zurzeit über Fragen und Themen sprechen, wo die gegensätzlichen Meinungen tatsächlich unversöhnlicher sind, weil es sich um, ich sag mal, schärfere Fragen handelt. Also das, was wir so an Polarisierung oder Polarisierung in Bezug auf Corona gesehen haben oder was wir jetzt sehen in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, da geht es ja um wirklich sehr grundlegende Fragen. Das ist was anderes, als vielleicht jetzt zu überlegen, sollte man, keine Ahnung, in der Agrarpolitik jetzt Subventionen irgendwie abbauen oder fördern. So, also möglicherweise hat dieser Eindruck, dass wir selber da vielleicht auch verhärten auf eine Art, tatsächlich auch was damit zu tun, dass wir jetzt anderen Fragen gegenüberstellen. Aber das ist jetzt eine Vermutung, da müsste ich auch selber noch mal länger drüber nachdenken.
Was vermuten Sie, Frau Schäfer?
Also ich würde grundsätzlich eher anzweifeln, ob sich Dynamiken so stark verändert haben, als vielmehr, dass sich Wahrnehmung von Dynamiken sehr stark verändert haben. Weil ich glaube, dass sich durch soziale Medien vor allem die Sichtbarkeit von unterschiedlichen Positionen verändert hat und gar nicht so sehr die Verteilung innerhalb der Gesellschaft. Weil man sieht ja auch, also wenn wir jetzt über dieses Corona-Thema reden, dass es ja in vielen Punkten, die sehr heiß und sehr polarisiert auch diskutiert wurden es gibt hier zwei Lager, nie so waren, dass es in der Gesellschaft wirklich eine klare 50-50-Verteilung gab oder dass die eine Position so klar von der Mehrheit vertreten wurde als die andere. Aber es kommt einem eben so vor, wenn man in die Kommentarspalten guckt und da eben diese Anfeindungen beobachtet oder auch, was dann medial aufgegriffen wird und deswegen weiß ich gar nicht, ob so dieses Gefühl, dass wir in sehr viel polarisierteren Zeiten leben oder dass man sich nicht mehr einig werden kann, ob das wirklich so stimmt oder ob das nicht so eine Frage von Sichtbarkeit einfach ist, die sich ganz klar verändert hat durch soziale Medien.
Das wäre dann die Kehrseite dessen, was ich vorhin so optimistisch gedeutet habe, indem die Hürden sinken, dass sich auch marginalisierte Gruppen einbringen können. kann es eben auch bedeuten, dass wir nun, Positionen sichtbar werden, die aus guten Gründen marginalisiert sind, ne? Weil sie zum Beispiel Verschwörungserzählungen anhängen oder politisch extreme Positionen vertreten. Auch diese Gruppierungen oder Bewegungen bedienen sich der sozialen Medien. Und wie Frau Schäfer gerade sagte, da wird was sichtbar, was es natürlich vorher auch schon gab, was vorher nicht in der Form zusammengefunden hat, sondern verstreuter war auch. Und in den sozialen Medien finden wir eben dann die Technologien und auch die kommunikativen Räume, wo sich solche Personen zusammenfinden können und dann durchaus auch vielleicht lauter oder größer oder zahlreicher erscheinen, als sie tatsächlich in Wirklichkeit in der Bevölkerung sind.
Und ich denke, das mit der Sichtbarkeit wird wahrscheinlich wirklich stimmen, denn im Gegensatz zu Ihnen bin ich alt genug, noch die Debatten in den 70er Jahren mitbekommen zu haben, um die neue Ostpolitik zum Beispiel von Willy Brandt. Da ging es ja auch extrem hart in der Diskussion zur Sache. Ist es vielleicht auch so, dass wir gerade in einer Art Übergangsphase sind, wo wir noch aushandeln müssen, wie wir uns untereinander benehmen auf Social Media?
Ich denke, dass es vielleicht die Hoffnung ist, dass sich Dinge verändern. Und ich meine, die Punkte, die ich am Anfang schon angesprochen habe, die verlangen eben, dass, wenn man Social Media als Debattenplattform ernst nehmen will, dass sich eben Personen stärker einbringen und eben nicht nur extreme Personen, sondern auch Personen, die sehr verbreitete Meinungen vertreten oder auch mal äußern, dass sie sich in der Sache nicht so sicher sind. Und dann glaube ich, wenn das passiert, was mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, ob sich vielleicht die Diskursqualität oder auch das Anfeindungslevel aus Social Media verändert, dann glaube ich, könnte das so werden. Aber die Frage ist halt, ob oder was den Anstoß dazu gibt, dass es auch so kommt.
Ja, und die, also meine spontane Reaktion bei dem Begriff, ich glaube, Übergangsphänomen, hatten Sie gesagt, war, dass, also wir sind im ständigen Übergang, ne? Weil ich glaube, die Vorstellung, jetzt, wir müssen das jetzt noch 2-3 Jahre sozusagen lernen und dann ist alles wieder gut und dann können wir das, die trifft es auch nicht so ganz, weil wir gerade im Bereich der sozialen Medien ja mit einer ungeheuren Dynamik von Angeboten zu tun haben, von neuen Phänomenen, auch tatsächlich neuen Plattformen, die selber wiederum ganz eigene Regeln reinbringen. Also TikTok jetzt mal als ein Beispiel hat sich in den letzten Jahren verbreitet. Das erfordert ganz, oder dass TikTok ermöglicht und legt nahe ganz andere Formen der Darstellung, in dem Fall neben Videos, kurze Videos. Kommunikation auf TikTok funktioniert eben anders, als es, sagen wir mal, in einer Diskussionsgruppe auf Facebook oder in einem Blog oder in der Wikipedia ist. Ja? Und diese technische Dynamik wird immer dazu führen, dass wir kontinuierlich sozusagen die Parameter auch von öffentlichen Debatten im Netz, in den sozialen Medien, dass die sich immer verändern, sodass wir eigentlich ständig sozusagen immer wieder neu lernen müssen. Im Idealfall schaffen wir es natürlich, uns Bürgerinnen und Bürger generell zu befähigen, in digitalen Medien unsere eigene Meinung, ich sag mal, zivilisiert und verständigungsorientiert als Ideal auszudrücken. Und dann ist es egal, ob ich nun das auf TikTok in Form von Videos mache oder mich in einem Blog-Kommentar zu Wort melde. Dann sind wir aber bei ganz basalen Kompetenzen, Medienkompetenzen, aber auch sozusagen bürgerlichen Kompetenzen, die was mit Teilhabe in der Demokratie zu tun haben.
Nun ist es eine gute Tradition, am Ende dieser Sendung zu fragen, was haben Sie voneinander gelernt? Haben Sie jetzt mehr Verständnis dafür, für die andere Position? Wobei ich glaube, so weit sind Sie gar nicht auseinander. Die eine sagt ja, aber und die andere sagt nein, aber. Frau Schäfer, mögen Sie was sagen zum Schluss?
Also ich glaube, dass die Diskussion sehr gut aufgezeigt hat, wo die Probleme aktuell liegen und wo Verbesserungspotenzial besteht. Aber ich denke, und das habe ich auch nie bestritten, aber ich denke, das kam in der Diskussion auch sehr gut raus, dass es sehr darauf ankommt, wie das sich in Zukunft weiterentwickelt, dass eben auch diese positiven Potenziale, die es ja durchaus gibt, noch stärker genutzt werden können, weil Social Media bietet nicht nur Gefahren im Hinblick auf politische Debatten, sondern eben auch Räume, in denen das sehr, sehr gut und sehr produktiv stattfinden kann.
Herr Schmidt?
Ja, also ich hoffe sehr, dass wir jetzt ein bisschen, dass wir jetzt gezeigt haben, wie so eine verständigungsorientierte Debatte geführt werden kann, indem wir uns, Frau Schäfer und ich, jetzt uns hier nicht als Trolle gezeigt haben, die auf ihrer Meinung beharren, sondern dass wir daran interessiert waren, dem anderen zugehört haben und auch bereit waren, sozusagen Sachen einzugestehen. So, ich will uns jetzt nicht überhöhen, aber im Grunde ist das ja diese Art von Gespräch, die Sie auch ja jetzt ein bisschen gelenkt haben und ein bisschen moderiert haben, dass man da dann eben zu einer Verständigung kommt, von der dann alle Beteiligten profitieren.
Vielen Dank. Das war die Streitkultur heute mit Svenja Schäfer, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Wien, und Jan-Hinrik Schmidt vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Beetz.